Ja, heute Morgen war es soweit. Das heißt, bei mir ist im Briefkasten ein Zettel gelegen, sprich ein Brief, Wahlbescheinigung, sprich ich darf wählen bei der Bundestagswahl. Ja, die ist ja auch bald. Was soll man wählen hier? Und heute, die Taz hat geschrieben, die Wahl ist eigentlich schon gelaufen, aber der eine oder andere von uns wird sich da noch ein bisschen entscheiden müssen. Vor kurzem, sprich gestern, haben die Greenpeace-Leute hier einen Wahlkompass Umweltpolitik veröffentlicht und ich bin jetzt verbunden mit Stefan Krug, eben von Greenpeace. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr gebt mal wieder Wahlhinweise, das heißt, was die Politiker, was die Parteien so vorhaben nach der Wahl oder umgekehrt, ihr gebt Empfehlungen, was sie vorhaben sollten. Wie kann man sich denn entscheiden, wenn man sich jetzt tatsächlich grün entscheiden will, sprich für die Ziele von Greenpeace?
Naja, Greenpeace ist ja überparteilich, das heißt, wir geben in dem Sinn keine Wahlempfehlung. Ich glaube, die Leute sind auch gut in der Lage, sich eine Meinung zu bilden und dann zu entscheiden, bei welcher Partei ihre Wünsche und ihre Vorstellungen am besten aufgehoben sind. Was wir wollen, ist, dass das Thema Umweltschutz in dieser Wahl nicht völlig hinten runterfällt und dass es auch über Themen, die jetzt vielleicht nichts mit Energiewende zu tun haben, Informationen gibt. Denn die sucht man in den Wahlprogrammen häufig vergeblich, beziehungsweise man findet sie nicht so ohne weiteres. Wahlprogramme sind nicht gerade ein Musterbeispiel an lesbarer Lektüre und sind häufig voll mit Floskeln. Wir versuchen mit diesem Wahlkompass auch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, was die Parteien unterscheidet bei ihren umweltpolitischen Positionen.
Umweltpolitische Positionen vor der Wahl, umweltpolitische Positionen nach der Wahl, die unterscheiden sich auch noch ein bisschen. Das heißt, was vor der Wahl gesagt worden ist, wird ja nach der Wahl nicht unbedingt umgesetzt. Habt ihr da auch irgendwie eine Position beziehungsweise eine Bemerkung drin gemacht?
Ja, das ist natürlich auch einer der wesentlichen Gründe für diesen Wahlkompass. Denn in den Wahlprogrammen selber werden knifflige Themen häufig wortreich umschrieben. Also ich nehme mal als Beispiel das Thema Kohle. Das ist ein Thema, das die Parteien spaltet. In den Wahlprogrammen selber aber findet man bei allen Parteien da eigentlich, oder bei den meisten jedenfalls, vorsichtige Umschreibungen. Also nach dem Motto, wir werden auch noch eine Zeit lang auf fossile Energien setzen müssen, wollen aber langfristig natürlich erneuerbare. Aber man wird als Wähler nicht so richtig schlau daraus. Ja, wollen die jetzt, wie lange wollen die denn Kohle noch laufen lassen? Sind die dafür, zum Beispiel neue Kohlekraftwerke zu bauen? Sind die dafür, dass man neue Tagebaue für Braunkohle zum Beispiel im Osten Deutschlands erschließt? Das sind ja sozusagen Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Und diese Entscheidung wollen wir rausarbeiten und vor allem klar machen, wo die Unterschiede der Parteien da sind. Und die Antworten, die dann gegeben werden, sind dann auch sehr deutlich. Etwa auch beim Thema Tempolimit, das ist so ein anderer Punkt, den wir abgefragt haben. Da wird es dann doch sehr klar, welche Parteien dafür und dagegen sind. Insofern versuchen wir mit diesem Wahlkompass zuzuspitzen und mal ein bisschen hinter die Rhetorik der Wahlprogramme zu schauen.
Wer ist denn jetzt nun für den weiteren Ausbau von Kohlekraftwerken?
Naja, faktisch gesehen muss man sagen, spaltet sich da eine Gruppe ab auf der einen Seite aus CDU, FDP und SPD. CDU und FDP sind dafür, Kohlekraftwerke neu zu bauen, sagen auch, dass wir auf absehbare Zeit nicht auf Braunkohle, sprich also auch auf neue Tagebaue verzichten können. Die SPD ist da vorsichtiger, sie ist da in der richtigen Bredouille. Denn einerseits hat sie eine sehr starke Tradition mit der Kohle und will natürlich auch Stammwähler nicht verprellen. Auf der anderen Seite weiß die SPD aber ganz genau, dass Kohlekraftwerke und erneuerbare Energien vom System her nicht zusammengehen. Die einen laufen lange rund um die Uhr, sind wenig flexibel, zerstören das Klima. Die anderen sind sehr flexibel, müssen in ganz neuen Systemen gehandelt werden, haben dafür aber den großen Vorteil, keinen Brennstoff zu verbrauchen, sind sauber. Also das sind Systemkonflikte. Die SPD drückt sich da ein bisschen rum und sagt, na ja, wir müssen natürlich gucken, dass das alles zusammenpasst. Aber in einem Land, in dem die Erneuerbaren ausgebaut werden, antwortet Steinbrück, wird auch Kohle immer unrentabler und ist immer weniger Platz für Kohlestrom. Letztendlich weiß man aber dann auch immer noch nicht, na, wie hält's denn nur die SPD genau mit einem Kohleausstieg? Ist sie dafür, etwa wie Grüne und Linke fordern, ein Kohleausstiegsgesetz zu machen und wirklich aus der Kohle auszusteigen? Das sind also so Trennlinien, die werden dabei deutlich. Die verlaufen bei anderen Fragen aber wieder anders. Also es ist durchaus auch so, dass wir zum Beispiel beim Thema Meeresschutz dann wieder andere Konstellationen haben.
Ich bleibe noch mal ein bisschen bei der Energie, sprich bei der Kohle, und wechsle das Thema ein klein bisschen. Das heißt Kernenergie. Was mich gewundert hat, ist, dass es kein so richtiges Thema gewesen ist mit dem Endlager. Ist es irgendwie hinten runtergerutscht? Greenpeace und andere Umweltorganisationen wollen bei der Endlagersuche ja so ein bisschen draußen vorbleiben, weil es ist ja auch keine richtige Diskussion, wie da argumentiert wird.
Richtig, also für die Parteien im Bundestag, bis auf die Linke muss man sagen, ist das Thema Endlager erstmal ja im politischen Konsens soweit geklärt, was das Verfahren angeht. Das heißt, sie haben sich geeinigt, dass also CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne haben sich geeinigt, dass es ein Suchverfahren geben soll, dass es eine Kommission geben soll, dass das Ganze auch unter Einschluss des umstrittenen Standortes Gorleben stattfinden soll. Die Greenpeace-Position dazu ist klar, wir halten Gorleben für physikalisch völlig ungeeignet. Das heißt, man bezieht ein Endlager in die Diskussion, in die Option mit ein, von dem man jetzt schon weiß, dass es nicht in Frage kommt. Das ist unserer Meinung nach unseriös. Bei den Parteien aber hat sich, wie gesagt, da ein politischer Konsens durchgesetzt. Die Linke ist die einzige Partei, die da im Moment ausschert und nicht mitmacht. Aber man muss sagen, das Thema Endlager ist leider im Moment in einem Zustand, wo wir sagen, da läuft die Diskussion in eine falsche Richtung. Wir haben aber gleichzeitig im Wahlkompass auch nachgefragt, was denken denn die Parteien über die Kraftwerke, die noch am Netz sind, also die neuen Kraftwerke, die ja noch bis nach 2020 bis 2022 etwa laufen sollen. Und da kam auch raus, dass letztendlich die traditionellen großen Parteien hier CDU, SPD die Kraftwerke eigentlich für weitgehend sicher halten. Die FDP sowieso, die hatte ja da auch schon immer am wenigsten Probleme und war auch damals gegen den Atomausstieg, während die Grünen und die Linken da doch zumindest deutlich kritischere Töne anstoßen. Wiederum die Linken gehen da am weitesten und sagen, sie wollen den Atomausstieg verkürzen. Das ist die einzige Partei, die eigentlich einen kürzeren Atomausstieg fordert.
Also die Linken, die einzigen Grünen im Grunde genommen dann.
Ja, wie man es nimmt, also das sollten die Wähler sich selber mal angucken. Die Linke hat natürlich in vielen Punkten deutlich radikalere Positionen. Die Grünen umgekehrt versuchen natürlich auch koalitions- und anschlussfähig zu sein bei bestimmten Positionen, gehen da pragmatischer ran und haben bei vielen Fragen auch, sagen wir mal, etwas pragmatischere Position. Was da richtig ist und was falsch ist, müssten die Wähler selber entscheiden.
Jetzt habe ich aber genug genervt mit Energie. Sie wollten vorhin noch auf die Meeresbiologie eingehen, beziehungsweise Greenpeace kümmert sich nicht nur um Energie, sondern ist mehr.
Richtig, die Meere sind ja auch so ein stiller Riese, der ähnlich wie die Wälder fortdauernd eigentlich übernutzt wird, ja geradezu geplündert wird. Wir haben chronische Überfischung der meisten Fischbestände. Wir haben aber auch sehr massive Schadstoffeinträge tagtäglich rund um die Uhr über Ölplattformen, über Schiffsverkehr, über die Zuleitungen der Flüsse, die mit aus der Landwirtschaft natürlich mit Düngern belastet sind, mit Stickstoff und so weiter. Das ist im Grunde ein Riesenproblem, das aber letztendlich doch häufig den Leuten nicht vor Augen ist weit weg. Etwa auch das Müllproblem in den Meeren mit den riesigen Plastikbergen. Gelegentlich poppt da was auf, aber ansonsten ist auch beim Fischkonsum da noch keine wirkliche Trendwende zu beobachten. Insofern haben wir gedacht, oder ist ja traditionell das auch ein Thema, das uns extrem wichtig ist. Und da muss man sagen, gibt es auch Unterschiede bei den Parteien. Wir haben vor allem gefragt, wie soll man denn mit den deutschen Meeresschutzgebieten umgehen? Denn einerseits sind diese Gebiete in Nord- und Ostsee, etwa 40% der deutschen Meere, eigentlich unter Schutz gestellt als Natura 2000-Gebiete, so heißt das. Faktisch aber werden bestimmte Nutzungen davon nicht berührt. Also es darf weiter gefischt werden, es darf weiter Sand und Kies abgebaut werden. Auch die Schifffahrt ist in diesen Regionen nicht wirklich eingeschränkt. Also das sind Dinge, die sich widersprechen. Und hier haben wir natürlich abgefragt, sind Sie dafür, den Rohstoffabbau und den Fischfang in diesen Naturschutzgebieten zu unterbinden? Erstaunlicherweise hat die FDP als einzige Partei hier mit einem klaren Ja geantwortet und sonst auch nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht genau, ob die Frage von dem Team, das diese Fragen beantwortet hat, wirklich in ihrer ganzen Tragweite überschaut wurde, denn das hätte schon Konsequenzen, denn das bedeutet wirklich auch, dass man die Fischerei und den Rohstoffabbau in diesen Gebieten tatsächlich einschränkt. Das war bisher jedenfalls noch nicht Position der Bundesregierung.
Nun, wir wählen ein Parlament, aber die Frage ist natürlich auch, was dieses Parlament tatsächlich entscheiden kann. Da gibt es ja sehr viele Experten, die das Parlament wiederum beraten und beeinflussen. Das Parlament kann ja fast nur noch abnicken, sprich, da sitzen ja nicht die Experten drin. Was kann man dazu sagen? Sie selber sind, wenn ich jetzt das richtig drauf habe, in Belgien, sprich auch in Brüssel, sprich, da spielt ja auch Brüssel irgendwie mit. Was machen Sie denn gerade momentan in Brüssel?
Wir haben hier ein Treffen mit unseren internationalen Kollegen, also mit unserem Brüsseler Büro und Kollegen aus anderen Greenpeace-Ländern. Da liegt Belgien häufig geografisch einfach in der Mitte, wenn Leute etwa aus England kommen oder aus Frankreich. Insofern, das hat diesmal in der Sommerpause jetzt hier in Brüssel keine politische Bedeutung, aber wir sind auch so öfters mal hier, um dann mit Parlamentariern Gespräche zu führen. Vor allem hatten wir jetzt in der letzten Zeit Gespräche zum Thema CO2-Emissionen von Pkw. Da haben die Deutschen ja einen Kompromiss, der schon ausgehandelt war, blockiert, um noch mehr rauszuholen für die großen Hersteller wie BMW und Mercedes, die natürlich kein Interesse haben an zu strengen Grenzwerten für CO2. Diesmal also ein ganz normales Treffen unter uns. Aber Sie haben schon recht, natürlich ist die Frage der Demokratie und der Demokratiefähigkeit entscheidend. Wir beobachten natürlich immer mehr, wie die Wirtschaft die Politik im Würgegriff hat. Ich glaube, man kann es nicht anders nennen. Da ist ein unglaublicher Druck, der da aufgebaut wird auf die Politik. Die Politik lässt das allerdings auch mit sich machen. Sie hat eigentlich ihre Grundaufgabe, nämlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Gemeinwohl sichern, sträflich vernachlässigt, gibt häufig bei den ganzen Krisen, die über uns hereinbrechen, der Wirtschaft an der Stelle nach oder hat ihr viel zu sehr nachgegeben. Und wir brauchen hier klare Regeln für Unternehmenshaftung, für Unternehmensverantwortung und für Einschränkung dieses Einflusses. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Aber natürlich wäre es wichtig, dass auch die Mitbestimmung der Bevölkerung gestärkt wird. Das ist vor allem bei der Energiewende in Deutschland wichtig. Die Parlamente allein werden das nicht richten. Auch die Energiewende selbst muss ein Projekt sein, das dezentral und von vielen Kommunen und Einzelakteuren getragen wird. Die großen Projekte der Energiewende, wie etwa der Netzausbau oder die Offshore-Windenergie und so weiter, das muss natürlich auch im Konsens mit den Leuten, die davon betroffen sind, durchgeführt werden. Man kann nicht einfach Netze irgendwo durchjagen und dann im Grunde auf den Widerstand und dann sieht man natürlich auch Widerstand vor Ort. Also insofern direkte Demokratie, Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung, das sind Stichworte, die, glaube ich, in der neuen Legislaturperiode immer wichtiger werden.
Und man muss sich natürlich informieren. Informieren kann man sich zumindest über den Wahlkompass Umweltpolitik von Greenpeace. Sicherlich nicht einfach zu lesen, beziehungsweise man muss hinterher immer noch den Verstand einschalten und entsprechend entscheiden. Und das ist wichtig. Vor allen Dingen muss man wissen, wo das Ganze zu finden ist. Wo ist denn das zu finden, Stefan Krug?
Sie finden das bei uns auf unserer Homepage unter www.greenpeace.de. Dort gibt es dann weiterführende Links.
Dann danke ich mal an Brüssel in diesem Falle, Stefan Krug von Greenpeace Deutschland. Merci.
Ja, vielen Dank an Sie auch. Schönen Tag noch. Tschüss.